MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt. Knapp 3 Wochen nach dem terroristischen Messeattentat von Solingen haben das Bayerische Innenministerium und die Hans-Seidel-Stiftung zu einem Austausch zur Frage, wie viel Religion braucht die Demokratie, eingeladen. Juden, Muslime und Christen sind schließlich Teil dieser Gesellschaft. Und viele von ihnen machen sich Sorgen um das friedliche Zusammenleben. Das MKR war bei der Tagung dabei und hat mit einigen prominenten Teilnehmern gesprochen. Dabei ist deutlich geworden, wie Demokratie und Religion gerade jetzt voneinander lernen können.
Was Demokratie von autoritären Staatsformen unterscheidet, zeigte sich gleich zu Beginn der Tagung. Wie viel Religion braucht die Demokratie in der Münchner Hans-Seidel-Stiftung? Die Demokratie kann Fehler einräumen und um Verzeihung bitten, damit ein Dialog nicht abbricht. Jedenfalls entschuldigte sich der bayerische Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann gleich zur Begrüßung bei den Muslimen in Bayern. Sein Ministerium hatte im Internet ein Video über die Gefahren des Salafismus gepostet, ohne dass Joachim Herrmann es zuvor gesehen hatte.
Ja, es ist hier von einer Agentur eine Videokampagne vorbereitet worden, die in der Tat vor den Gefahren des Salafismus warnen soll. Das ist auch notwendig und richtig und gehört zur Arbeit auch des Innenministeriums und des Verfassungsschutzes. Aber man darf natürlich nicht den Eindruck erwecken durch manche Bilder, als ob es sich hier um eine Attacke gegen die muslimische Welt insgesamt handelt.
Einige Bilder sahen aber nach Meinung des Ministers schwer danach aus und waren für ihn inakzeptabel. Er hat das Video sofort löschen lassen. Auf der Tagung ermutigte er die Muslime ausdrücklich, sich am politischen Leben in dieser Demokratie stärker zu beteiligen. Dass islamistische Gewalttäter die Demokratie bedrohen und gleichzeitig die eigene Religion, davon ist allerdings auch Benjamin Idris überzeugt. Jeden Freitag appelliert der muslimische Imam an seine Gläubigen in der Moschee in Penzberg.
Muslime sollen sich nicht scheuen, sich von diesen Menschen zu distanzieren. Die Muslime müssen auch Wege finden, wie sie dann auch mehr das Vertrauen in die Gesellschaft schaffen. Und deswegen, wir dürfen nicht aufgeben, sondern diese schreckliche Situation in der Welt müssen uns einfach noch mehr motivieren, eine bessere Arbeit in die Zukunft zu leisten.
Gleichzeitig erinnerte Benjamin Idris an die massiv gestiegenen anti-islamischen Übergriffe, über die nur wenig gesprochen wird. Fast 2000 meldeten die Behörden im vergangenen Jahr, mehr als doppelt so viele wie 2022. Erst vor 4 Wochen stach in München ein Mann aus muslimfeindlichen Motiven 2 Menschen nieder. Auch das ist eine Bedrohung der Demokratie. Und die bietet für Idris den besten politischen Rahmen für die Religionen.
Weil ich glaube, dass nur in der Demokratie können die Religionen sich entfalten, sich entwickeln. Nur in der Demokratie kann der interreligiöse Dialog blühen. Und deswegen ist die Demokratie ein sehr wichtiges Element, um dem wahren, barmherzigen, friedlichen Islam vorzuleben und weiterzugeben.
Die Demokratie lässt Religionen frei atmen. Darüber war sich die Tagung einig. Die Demokratie ist aber ihrerseits von Religion durchdrungen. Joachim Hamburger von der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg brachte es so auf den Punkt. In der Demokratie ist automatisch Religion enthalten, die immer Recht, Frieden, Freiheit und Menschenwürde fordert. Um diesen gemeinsamen Kern freizulegen, verlangt der Augsburger Bischof Bertram Mayer deshalb gerade jetzt mehr Austausch über Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Zunächst mal wünsche ich mir, dass wir als Religionen einen Schulterschluss wieder wagen. Viele haben ja auch gesagt, auch gläubige Menschen, die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, der interreligiöse Dialog muss neu auf den Prüfstand. Macht der überhaupt Sinn? Ich sage immer, jetzt nicht weniger Dialog, sondern mehr Dialog.
Denn alle monotheistischen Religionen stehen dafür, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Darauf weisen sie Staat und Politiker hin, die sich nicht selbst zum Gott machen dürfen. Demokratien würdigen das, autoritäre Regime nicht. Bertram Mayer wünscht sich deshalb, dass die Religionen gemeinsam mit der Menschenwürde auch die Demokratie verteidigen.
In Zeiten, in denen die Demokratie auf dem Prüfstand steht, wo völkisch-nationalistische Gedanken oder auch menschenverachtende Ideologien, ich nenne auch nur mal das Stichwort, wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung um, dass es hier darum gehen muss, dass die Vertreter der verschiedenen Religionen dafür eintreten, dass jede und jeder Kind Gottes ist.
Dafür braucht es offene und gleichzeitig selbstbewusste Religionen, die nicht nur um sich selbst kreisen. Die frühere evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler sieht da zurzeit jedoch besonders die christlichen Kirchen in einer Krise.
Naja, Religionen sind leider im Moment sehr mit sich selbst befasst, mit ihrer Situation. Wenn ich nur an die Kirchen denke, die sind bestürzt über die Abwanderungstendenzen. Und wenn man nur Nabelschau betreibt und schaut, was haben wir für Strukturen, was haben wir für Finanzen, das haut ja keinen mehr vom Hocker. Ja, es interessiert niemand. Ich will wissen, was ich für mein Leben profitieren kann von diesem Glauben. Das müssen die Kirchen und die anderen Religionen auch wieder deutlicher machen.
Und zu einem guten Leben gehören auch der Einsatz für den Nächsten, ein friedliches Miteinander und ein streitbares, aber respektvolles Gespräch über Unterschiede. Das sind Merkmale einer recht verstandenen Religion und einer Demokratie. Auch darüber herrschte Einigkeit in dieser Tagung. Aus München, Alois Bierl für das MKR.
Die Schule hat begonnen und das Kita-Jahr auch. Eine spannende Zeit für Kinder, Eltern und natürlich die Teams. In den Krippen und Kindergärten ist September und Oktober klassisch die Zeit der Eingewöhnungen und Wechsel von einer Einrichtung in die andere. Und genau darum geht es diese Woche bei meiner Kollegin Steffi Schmidt im Kita-Radio. Hallo Steffi.
Hallo Linda.
Steffi, wo warst du denn diese Woche fürs Kita-Radio?
Ich war im Kindergarten Wilde Wiese in Dörnhardt. Mhm. Dort gibt es 2 Kita-Gruppen, also keine Krippe. Sprich, es kommen Kinder so ab knapp 3 Jahren dorthin.
Also die schon größeren. Gibt es dann trotzdem noch eine Eingewöhnung?
Ja, also irgendeine Art von Eingewöhnung gibt es auf alle Fälle. Die Kinder kommen ja nämlich mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen. Mhm. Manche waren schon in einer Krippe, für andere ist es die erste richtige Trennung von Mama und Papa. Und da muss man natürlich sehr individuell darauf eingehen.
Und was würdest du sagen, ist das dann einfacher als in der Krippe? Die Kinder sind ja eigentlich dann schon größer.
Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich und ja, selbst wenn die Kinder schon aus der Krippe kommen, ist es doch eine ganz schön große Umstellung. Mhm. Die Gruppe ist doppelt so groß, das Haus ist oft größer, die Kinder müssen selbstständiger sein, da muss man schon drauf eingehen und das Ganze ist dann auch für die Mamas und Papas ganz schön aufregend.
Definitiv, also für uns beide, also Mama und Papa, ist sehr aufregend und natürlich für Niklas ebenfalls. Also wir haben lange mit ihm darüber gesprochen und seine Freunde aus der Kita sind jetzt dort in den Kindergarten gegangen und er lernt jetzt hier halt alles neu kennen, aber wir haben jetzt schon festgestellt, dass in den ersten 2 Tagen er auch schon jemanden gefunden hat, mit dem er ganz gut zurechtkommt. Also deshalb, ich glaube, das ist eher das Spannende für ihn jetzt, dass er alles neu wieder sieht, neu kennenlernen muss, neue Freunde kennenlernen muss, genau.
Aber die meisten Kinder schaffen das dann ganz gut, oder?
Ja, auf alle Fälle. Meistens klappt das. Meistens haben sie ja auch im Kindergarten eine Bezugserzieherin oder einen Bezugserzieher oder sie suchen sich vielleicht selbst einen oder eine aus. Aber es ist ein großer Schritt und der sollte auch begleitet sein. Das ist ganz wichtig, denn durch all diese Übergänge, also auch den Übergang in die Krippe oder dann von der Krippe in den Kindergarten, lernen wir ganz, ganz viel fürs Leben. Und wenn das gut klappt, dann haben es die Kinder vielleicht später auch mal einfacher, wenn sie umziehen oder später den Job wechseln. Also das hat auf das alles Auswirkungen.
Da rechnet man gar nicht damit. Ganz spannendes Thema heute Abend bei uns im Kita-Radio, gleich nach dem Gottesdienst oder wenn Sie wollen, auch als Podcast abrufbar. Danke dir, Steffi.
Gerne.
Erwachsenenbildung. Dafür gibt es im Erzbistum München und Freising die Bildungswerke. 14 sind es insgesamt und in einer kleinen Serie stellen wir vor, was sie zu bieten haben. Heute besuchen wir eines im Westen der Erzdiözese und nicht nur seine neue Heimat macht dieses Bildungswerk besonders.
Das katholische Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen. Ideen und Ziele.
Mein Name ist Katrin Wustmann. Ich arbeite hier im Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen mit Sitz im schönen Kloster Beuerberg und bin verantwortlich für die Gesamtprogrammgestaltung bei uns hier im Haus. Wir sind, glaube ich, eine ganz coole Bildungseinrichtung und durch unser Programm wollen wir Gemeinschaft wieder erlebbar machen. Und was das Besondere an uns ist, ich glaube, das ist der Fakt, dass wir uns permanent die Frage stellen, welche Themen beschäftigen uns alle, wie bleiben wir bei dem ganzen Wahnsinn im Endeffekt gesund und was stärkt uns als Gemeinschaft. Durch unseren Standort alleine haben wir natürlich schon die Inspiration schlechthin. Ja, wir sitzen jetzt seit anderthalb Jahren hier im Kloster Beuerberg und allein das Umfeld und die Räumlichkeiten hier, also sind wahnsinnig inspirierend und einfach wunderschön. Und dadurch merkt man auch, dass die Leute einfach uns wahnsinnig gern hier auch in den Klosterräumlichkeiten besuchen.
Das Programm. Für jeden was dabei im Bildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen.
Im Oktober haben wir eine Lesung vom Tobias Haberl. Der Tobias Haberl wurde 2023 mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Und er stellt bei uns hier im Kloster Beuerberg sein neues Buch vor. Das nennt sich Unter Heiden. Im Gesundheitsbereich bauen wir auch tatsächlich hier aufs Kloster Beuerberg. Wir haben hier verschiedene Yin-Yoga-Abende mit Live-Musik, also mit Hafenbegleitung, was hier in diesen Klosterräumlichkeiten wahnsinnig toll wirkt und auch den ganzen Entspannungsbereich nochmal im Endeffekt ein bisschen unterstützt, muss man sagen. Wir haben ein großes Projekt im Moment, was das Thema Zukunft Ehrenamt betrachtet. Da sind wir im Moment im engen und regen Austausch mit allen Kommunen und erarbeiten da gerade ein bedarfsgerechtes Programm. Themen wie Generationswechsel, wie gestalten wir das relativ einfach in einem Verein oder wie überzeuge ich wieder die jungen Leute, mehr im Ehrenamt tätig zu werden.
2024. Die Highlights im Bildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen.
Wir haben jetzt schon am 11. Oktober hier im Kloster unser Herbstfest. Wir wollen da einfach uns als Kreisbildungswerk gemeinsam mit dem Kloster auch präsentieren, ja, diese wohltuende Atmosphäre nach außen tragen. Und unser Ziel ist einfach, da die Leute hier bei uns zusammenzubringen, in einer schönen, stimmigen Atmosphäre Freude und Leichtigkeit vermitteln. Und als Highlight haben wir da dann noch einen Theologen eingeladen, Theologen und Zeichner, den Tiki Werner Küstenmacher, der sein Programm Simplify Your Life hier vorstellt. Er erläutert da die aktuelle Weltsituation in einer, muss man sagen, sehr humorvollen Art und Weise. Und ich glaube, dass uns das alle in der heutigen Zeit sehr erfrischen wird. Ja. Wer unser Gesamtprogramm besuchen möchte und sich schlau machen möchte auf unserer Homepage, gerne unter Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen nachschauen. Und ich bin mir sicher, dass jeder mindestens ein passendes Angebot für sich da entdecken wird. Und genau, wir freuen uns über jeden Klick und jeden Besuch.
Wissen Sie eigentlich, wie man ein Testament aufsetzt, damit es rechtlich sicher ist? Tja, viele von uns machen sich da meist nur ungern Gedanken. Das Thema Tod und Erben ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache. Doch wir alle wissen auch, wie schnell das mit Gevattertod gehen kann. Wenn dann nichts schriftlich hinterlegt ist, kann es richtig problematisch und teuer werden. Einer, der sich mit diesem und anderen Erbrechtsthemen auskennt, ist Fachanwalt Markus Sebastian Reiner. Er ist am 16. September, also am Montag, hier bei uns im Michaelsbund zu Gast und wird all Ihre Fragen zum Thema Nachlass und Testament beantworten und hat auch noch einiges an Tipps parat. Wir haben im Vorfeld schon mal mit ihm gesprochen und mal nachgefragt, warum das alles so wichtig ist. Denn in Deutschland gilt doch immer noch die gesetzliche Erbfolge. Warum oder wer sollte denn seinen Nachlass selbst regeln?
Die gesetzliche Erbfolge führt leider sehr häufig dazu, dass Ergebnisse entstehen, die man nicht möchte, weil sich eine Erbengemeinschaft bildet. Also Beispiel, ich habe ein Ehepaar mit zwei Kindern, der Vater verstirbt, gesetzliche Erbfolge, eine Hälfte erbt die Mutter, die andere Hälfte erben die Kinder, dann bildet sich zwischen den Vieren eine Erbengemeinschaft und Erbengemeinschaft bedeutet Einstimmigkeitsprinzip, also keiner von den Erben kann irgendetwas alleine entscheiden. Es geht alles nur einstimmig. Der überlebende Ehegatte hat also plötzlich in seinem eigenen Haus, wo er drin wohnt, zwei Miterben sitzen und er kann nicht mehr allein über das Haus entscheiden. Außerdem kann jeder Miterbe jederzeit die Zwangsversteigerung beantragen. Also jeder Miterbe hat jederzeit das Recht zu sagen, jetzt ist hier Schluss, ich will raus aus der Erbengemeinschaft, ich versteigere. Und dann versteigert er nicht nur seinen kleinen Anteil, sondern die ganze Immobilie, das Familienheim ist weg. Also das sind Dinge, die man sicherlich im Regelfall nicht möchte. Und deswegen ist die gesetzliche Erbfolge in aller Regel nicht sinnvoll.
Und was muss ich denn beim Verfassen eines Testaments beachten, damit das Ganze am Ende dann auch gültig ist?
Die formalen Anforderungen sind eigentlich relativ niedrig. Ich kann es handschriftlich machen oder notariell. Wenn ich es beim Notar mache, ist es allerdings sehr teuer. Deshalb empfehle ich ein handschriftliches Testament. Ja, es muss handschriftlich verfasst werden, unterschrieben werden. Bei einem Ehegattentestament, Berliner Testament, müssen beide unterschreiben. Also die formalen Anforderungen sind eigentlich recht niedrig, sehr einfach zu erfüllen. Wesentlich schwieriger ist natürlich die Frage, was ist der richtige Inhalt? Das ist eigentlich die Kernfrage, über die man sich Gedanken machen muss. Was schreibe ich denn sinnvollerweise in mein Testament hinein, damit es juristisch wasserdicht ist, damit es nicht zu Streitigkeiten kommt, damit nicht überflüssige Erbschaftssteuer entsteht? Darüber muss man sich Gedanken machen.
Soweit so gut. Wie ist das denn eigentlich mit der gerade erwähnten Erbschaftssteuer? Kann man diese vermeiden oder zumindest verringern?
Man kann die Erbschaftssteuer ganz erheblich verringern, indem man zu Lebzeiten klug handelt. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Als Beispiel mal zu nennen, die Übertragung von Immobilien schon zu Lebzeiten, also als Schenkung schon zu Lebzeiten unter Vorbehalt des Nießbrauchsrechts. Nießbrauch bedeutet, ich darf weiterhin drin wohnen, ich darf vermieten, leer stehen lassen, renovieren, sanieren oder auch nicht, wie ich das möchte. Ich trage alle Kosten, ich trage aber auch alle Einnahmen, die bekomme ich, die fließen zum Nießbraucher. Es ändert sich gefühlt also nichts für den Nießbraucher, aber steuerliche Konsequenz: Ich kann den Wert des Nießbrauchsrechts abziehen vom Wert der Schenkung. Und dadurch ergibt sich eine ganz erhebliche Einsparung bei der Erbschaftssteuer.
Okay, und wie ist das, wenn ich selbst keinen Erben habe?
Also wenn ich mir überlege, wer soll meinen Nachlass bekommen, stelle ich mir ja die Frage, wer kommt in Frage? Das kann natürlich die Familie sein oder auch sonstige nahestehende Personen, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Oder aber es können gemeinnützige Organisationen sein. Das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, mit dem Nachlass auch über den Tod hinaus etwas Gutes zu tun, auch seine eigenen Ideen fortwirken zu lassen über den Tod hinaus. Und erbschaftssteuerlich ist es am allerschönsten, weil gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Organisationen bezahlen keinerlei Erbschaftssteuer. Das heißt, da geht das Vermögen komplett in den guten Zweck hinein, ohne dass Steuer an den Staat fällt.
Vielen Dank, Markus Sebastian Reiner. Er ist Fachanwalt für Erbrecht und am 16. September, also am kommenden Montag von 15 bis 17 Uhr hier bei uns im St. Michaelsbund in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 und wird bei allen Fragen rund ums Thema Nachlass und Testament fachmännisch beraten. Das Ganze ist übrigens kostenlos für Sie. Sie müssten sich nur bitte vorab anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Das geht am besten jetzt noch unter der Woche bis kommenden Freitag um 17 Uhr unter der Rufnummer 089 für München 23225500. Ich wiederhole noch einmal 089 23 22 55 00. Und dann bekommen Sie alle Infos rund ums Thema Nachlass und Testament vom Fachanwalt persönlich. Also unbedingt anmelden, denn dieses Thema betrifft uns alle irgendwann. Ja, auch wenn das erste Wochenende nach den Schulferien, so wie es aktuell aussieht, ziemlich kühl und nass wird, ist trotzdem jede Menge geboten. Was Sie in den nächsten Tagen nicht verpassen sollten, das hören Sie jetzt von meinem Kollegen Corbinian Bauer.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Seit dieser Woche ist der Elisabethmarkt gleich gegenüber der Schauburg in Schwabing nach langen Umbauarbeiten fertig und feiert seine Neueröffnung. Der nach der österreichischen Kaiserin Sissi benannte Markt bietet alles, was das kulinarische Herz begehrt und serviert diesen Freitag neben dem normalen Sortiment auch jede Menge zusätzliche Leckereien zum Essen und zu trinken. Oberbürgermeister Dieter Reiter wird den Markt um Punkt 15 Uhr eröffnen und danach steigt die große Eröffnungssause samt DJ und Party. Da kann man also kaiserlich ins Wochenende starten. Falls Sie diesen Samstag Lust auf Feilschen und Schnäppchenjagd haben, sollten Sie ab 12 Uhr beim Herbstflohmarkt in Gröbenzell vorbeischauen. Dieser Flohmarkt ist etwas anders, weil er erst ab Mittag losgeht und bestens für Langschläfer geeignet ist. Wer selbst mitmachen oder verkaufen will, kann gemütlich ab 11 Uhr vorbeischauen, einen Platz aussuchen und dann entspannt aufbauen. Hungrig braucht auch keiner zu bleiben. Die Veranstalter verkaufen für den guten Zweck Würstel, Semmeln, Popcorn und Kuchen. Und wer schon immer mal wissen wollte, wie die Malteser arbeiten und was diese Hilfsorganisation so ausmacht, der sollte diesen Sonntag beim Tag der offenen Tür der Malteser in Erding vorbeischauen. Neben einem sehr abwechslungsreichen Programm gibt es Mitmachaktionen für Groß und Klein. Die Katastrophenschutzeinheiten zeigen ihre Spezialfahrzeuge und ihre Ausrüstung. Und für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Parken kann man übrigens auch auf dem großen Aldi-Parkplatz gegenüber. Also alles ganz bequem. Was auch immer Sie am Wochenende vorhaben, wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und viel Spaß dabei.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.